Inforadio Podcast.
Immer wenn ein altes Jahr zu Ende geht und ein neues Jahr beginnt, da taucht ein Thema in der medialen Öffentlichkeit auf, als Dossier bei der Zeit zum Beispiel, alles wird schneller. Man hat den Eindruck, Jahr für Jahr wächst ein gewisses Unbehagen. Fragen wir also, was daran ist ein Ergebnis technologischer Neuerungen, was ist individuell gestaltet und wo geht's im Gegenteil gar nicht voran? Und was fangen wir damit an? Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio aus der Landesvertretung Brandenburg in den Ministergärten nahe dem Potsdamer Platz in Berlin. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, auf die Bremse treten oder weiter rasen, wie bewältigen wir technologische Beschleunigung? Und dazu begrüße ich hier auf dem Podium die Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, Anita Tack.
Guten Abend.
Hartmut Grassel, ehemals Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg, langjähriger Leiter des Weltklimaforschungsprogramms der World Meteorological Organization. Mhm. Beatrix Tappeser, wissenschaftliche Direktorin beim Bundesamt für Naturschutz in Bonn. Sie ist Leiterin des Bereichs Bewertung gentechnisch veränderter Organismen. Und ich begrüße den Filmemacher und Autor Florian Opitz. Von ihm ist im September der Dokumentarfilm Speed in die Kinos gekommen. Tja, alles wird schneller, aber was eigentlich? Das Jahr hat immer noch 365 oder 66 Tage. Auch die Naturzyklen haben sich nicht verkürzt. Aber vielleicht unsere Forderungen an das ununterbrochene Laufen von Maschinen, an wachsende Effizienz, an ständige Erreichbarkeit. Frage ich gleich mal zu Beginn, wie nehmen Sie das eigentlich in Ihren Arbeitsbereichen wahr? Anita Tack, die ständige Innovation von Produkten und der Verbraucherschutz, ist das die Neuauflage des Märchens vom Igel und dem Hasen?
Also es ist schon wahr, wenn Sie so fragen, es ist eine Wahnsinnsgeschwindigkeit unterwegs, neue Produkte, Werbung für neue Produkte, das Bedürfnis bei den Menschen, diese Produkte haben zu wollen, bei einigen Menschen. Viele wollen ganz schnell all das an dem teilhaben, was beworben wird, was neu auf den Markt kommt, was sozusagen versprochen wird, es bringt uns neue Bedingungen, schneller, bessere Kommunikation, Abhängigkeiten werden geschaffen und es ist sozusagen wie im Hamsterrad, schneller, höher, weiter und unaufhaltsam eigentlich im Empfinden.
Beatrix Tappeser, nur noch die schnellst wachsenden Agrarprodukte sind interessant. Wie sieht das aus?
Das ist vielleicht ein formulierter Anspruch, aber der wird ja in dem Sinne nicht eingelöst. Also es wird natürlich auch in der Landwirtschaft gewünscht und gefordert, dass immer mehr möglichst schnell und überprüfbar vom kleinen Stück Land produziert wird. Aber ich glaube, insbesondere in der Biologie sitzen wir da doch ziemlich vielen Illusionen auf. Es gibt natürlich da auch insbesondere das Paradox, dass ja eigentlich die Biologie, dass evolutionäre Zusammenhänge Zeit brauchen. Die entwickeln sich mit der Zeit und gleichzeitig ist die Anforderung, wenn man zum Beispiel Technikfolgenabschätzung macht, mit möglichst kurzen Studien eigentlich ganz langfristige Aussagen machen zu können und das ist natürlich ein Widerspruch in sich.
Ja, ganz langfristige Aussagen. Hartmut Grassel, was an der Beschleunigung ist für den Klimawandel mitverantwortlich?
Der Hauptgrund ist die Übernutzung der fossilen Brennstoffe. Und das hat die Hektik ja erst zustande gebracht, hat aber auch Positives geschaffen. Plus 38 Jahre lebt ein Deutscher länger in dieser Zeit der Hektik. Also es kann nicht so schlimm sein. Allerdings haben wir dabei immer den Wechsel auf die Zukunft gezogen und das wird uns jetzt vorgehalten. Ich persönlich kopple mich von dieser Beschleunigung weitgehend ab. Mein Enkel hat mir vor wenigen Tagen eine E-Mail geschickt. Dein Handy kann nicht stimmen. Dann antwortete ich ihm, das ist ja immer aus. Ich bin aufgewachsen in der Subsistenzlandwirtschaft, um mal zu zeigen, wie schlecht es früher war. Subsistenzlandwirtschaft hieß, man muss auch mal hungern. Und die alten Menschen, davon gibt es ja hier im Raum relativ viele, hatten alle eingefallene Münder, weil sie nämlich keine dritten Zähne hatten. Und die zweiten waren ausgefallen. Das ist auch etwas aus der guten alten Zeit. Also man muss schon immer abwägen, was hat sich verbessert, was hat sich verschlechtert. Und ich gebe zu, dass es einen ganz kardinalen Punkt gibt. Das ist die Nichtentwicklung politischer Strukturen und Institutionen, die mit dem globalen Markt umgehen könnten.
Florian Opitz, Sie haben in Ihrem Film Speed sich selber zum Thema gemacht und als Studienobjekt festgestellt, dass Sie gar nicht in der Art und Weise so leicht aus einem Trott aussteigen können, obwohl Sie doch zu einem, also würde man sagen, einen kreativen Beruf haben, wo man eigentlich Herr seiner Zeit sein könnte. Wo sind Ihre Erfahrungen stellvertretend für Ihre Generation, wo vielleicht für eine soziale Gruppe, und wo sind Sie stellvertretend für unser aller Umgang mit Medien, mit Kommunikation und mit deren Beschleunigung?
Also genau das habe ich mich auch gefragt. Also irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben, so mit Mitte 30, ich rase durch den Alltag, ich lasse mich durch natürlich auch die ständige Erreichbarkeit hetzen durch Internet und mein Handy und aber eigentlich ganz typische Phänomene des Freiberuflers. Und ich habe mich gefragt, hat das nur was, ist das ein persönliches Problem, was ich habe, oder geht es vielleicht auch anderen Leuten so in meinem Umkreis, anderen Altersgenossen, aber auch anderen Menschen in anderen Altersstufen, und habe mich umgeguckt und mir ist aufgefallen, es geht doch ziemlich vielen Leuten so wie mir. Und dann habe ich mich eben angefangen, mehr mit dem Thema zu beschäftigen, und ich habe gemerkt, es ist wirklich ein gesellschaftliches Phänomen, was nicht nur mit den kleinen technischen Geräten zu tun hat, sondern auch mit dem Gesellschaftssystem, in dem wir leben. Und deswegen sage ich auch, Beat, der Film und auch das Buch dazu, ist nicht ein Buch oder ein Film über die Zeitnot von Florian Opitz, sondern es ist ein sehr politisches Buch, wo es eben darum geht, zu zeigen, in welchem Hamsterrad wir als Gesellschaft auch leben, und Alternativen aufzuzeigen oder zumindest die Suche zu wagen nach Alternativen zu diesem Hamsterrad.
Nun hat Hartmut Grassel ja vorhin deutlich gemacht, also eigentlich kann ich mich ja entscheiden, an bestimmten Hamsterradvorgängen nicht teilzunehmen. Und das würde mich jetzt sehr stark nochmal in der Runde gefragt interessieren. Was sind da die Möglichkeiten des Einzelnen, mitzumachen, anders mitzumachen, nicht mitzumachen? Und was sind Strukturen, die mich möglicherweise zwingen, an der einen oder anderen Stelle gar nicht anders zu können, als mitzumachen? Denn zwischen sozusagen dem Freiberufler, der sagt, ich bin mal 6 Wochen nicht erreichbar, und einer Kassiererin mit extremer Arbeitsverdichtung im Supermarkt gibt es ja auch noch mal Unterschiede. Mhm. Und die Verbraucherschutzministerin muss im Grunde genommen an alle diese Gruppen denken.
Genau, so ist es. Also ich zum Beispiel kann mich in meinem Arbeitsalltag dieser beschleunigten Vorgänge wenig entziehen. Also das ist schon ein Tempo drin. Und zum Beispiel sind wir in der glücklichen Lage, Daten, Basisdaten jederzeit abrufen zu können. Und ich will nur das Beispiel Hochwasserschutz sagen. Wir sind da schon sehr gut aufgestellt. Wir haben gute Hochwasservorsorge und Schutzeinrichtungen. Trotzdem gibt es ja nicht den absoluten Schutz, sondern wir wollen ja Vorsorge treffen, dass auch Bevölkerung sich helfen kann für den Fall. Aber die Daten sind ja, oder eine Meldung, es ist ein Hochwasser sozusagen in absehbarer Zeit anhand der Daten, anhand der Geschwindigkeit der Flutwelle. Da muss man drauf reagieren, da gibt es Katastrophendienste und so. Da bin ich schon sehr froh, dass wir in der Situation sind, besser Bevölkerung schützen zu können. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es, ich glaube, für uns alle das Gebot, Entschleunigung doch irgendwie versuchen, im Alltag hinzukriegen. Und da fallen mir eine ganze Menge ein, eine ganze Menge Handlungsbedingungen und eine ganze Menge Alltagsbedingungen, die man anders gestalten kann. Zum Beispiel leben wir in Städten. Vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren gab es die Stadt der kurzen Wege. Jetzt hat sich über einen langen Zeitraum haben sich die Strukturen, die großen Einkaufszentren vor den Städten, neue Verkehrsbeziehungen, die Kinderbetreuung zentralisiert und so weiter. Ich denke, auch da in unserem Wohnumfeld müssen wir wieder dazu kommen, dass wir den Alltag wirklich auch in einer Normalität bestreiten können, dass wir die Kinder in der Nachbarschaft, in die Kindereinrichtung, zur Schule oder wie auch wieder bringen können. Und das finde ich schon einen ganz wichtigen Weg, dass wir Stadtkultur auch wieder leben, den sozialen Bedingungen der Menschen anpassen. Das finde ich wichtig und da gibt es gute Ideen und gute Vorstellungen. Ich möchte noch einen Satz sagen, wir brauchen möglicherweise für uns alle, das war ja auch ein bisschen Ihr Einstieg, für das, was wir in der Zukunft leben wollen, auch Leitbilder. Leitbilder zur Stadtentwicklung, zur Landesentwicklung, nach den Grundprinzipien der Nachhaltigkeit. Ich glaube, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber das ist auch ganz wichtig, damit sich Strukturen auch verändern können. Zum Beispiel, ich bin wieder bei der Stadtentwicklung, dass es verknüpft besser Relationen hergestellt werden können anhand der sozialen Bedingungen, die die Menschen leben wollen und nicht die ihnen künstlich aufgedrückt werden.
Ich glaube, das Problem ist auch, wenn ich da mal kurz einhaken darf, dass dieses Leitbild in den letzten 20 Jahren eben sich sehr stark auf Effizienz und Wachstum gerichtet hat. Und dass da eben sehr stark eben die Perspektive des Menschen und das, was eigentlich gut für den Mensch und die Gesellschaft ist, eben aus dem Blick geraten ist. Und ich glaube, das müssen wir, das ist auch das Plädoyer des Films, das müssen wir uns wieder zurückerobern. Mhm. Also gerade, was Sie sagten, Regionalität, das ist natürlich irgendwann mal aus Effizienz und Wirtschaftsprinzipien eben aufgegeben worden. Das galt als altmodisch und eben nicht mehr effizient und wachstumsfördernd genug und schnell genug. Und deswegen war das lange das oberste Ziel. Und ich denke, das ist aber kein gesellschaftliches Ziel. Wachstum, Standortsicherung an sich sind keine gesellschaftlichen Ziele, sondern wir müssen wieder formulieren, wie wir unsere Gesellschaft eben haben wollen. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe für die Zukunft, weil das ist so ein bisschen aus der Mode geraten.
Leitbilder. Was hilft da der Blick zum Beispiel in die außermenschliche Natur? Gefährlich ist es immer, den Schritt vom biologischen zu sozialen. Aber man kann ja mal gucken, wir schauen uns ja auch an, wenn wir irgendwelche Maschinen bauen, was machen Insekten besser?
Also es gibt da sicherlich immer die zwei Seiten. Also einerseits sollte man sicherlich nicht biologisieren, das ist der eine Teil davon, aber man sollte andererseits auch nicht die Natur als Maschine betrachten, was ja auch teilweise ein Bild ist und wo ein entsprechendes mechanistisches Verständnis von natürlichen Zusammenhängen da ist. Beides ist sozusagen falsch oder führt auf falsche Wege. Und ich glaube auch, also Herr Grassel hat ja vorhin die Subsistenzlandwirtschaft erwähnt und auch die Entwicklung, die es da gegeben hat, das würde ich ja ein Stück weit unterschreiben. Aber ich glaube, an vielen Stellen sind wir einige Schritte zu weit gegangen. Mittlerweile ist es ja so, dass die Biodiversität auf dem Lande in landwirtschaftlich geprägten Bereichen sehr viel geringer ist als in der Stadt. Tja. Also wir haben höhere Biodiversitätsindikatoren in Städten als auf dem Land. Das heißt, wir sind im dem Bestreben, da besonders effizient, besonders viel, besonders schnell zu sein, einige Schritte, nenne ich das jetzt einfach mal, einige Schritte zu weit gegangen. Und das ist dann auch wieder auf der anderen Seite das Problem, dass sich das, was wir mit den falschen Mitteln relativ schnell auf falsche Wege bringen können, gar nicht so schnell wieder zurück auf die richtigen Wege führen können. Und auch nochmal zur Subsistenzlandwirtschaft. Es gibt ja 80% der Menschen auf der Welt, die von Subsistenzlandwirtschaft leben. Wir sind sozusagen in einer glücklicheren Situation, in Anführungsstrichen. Oder nicht nur in Anführungsstrichen. Wir sind in der besseren Situation, dass wir andere landwirtschaftliche Systeme haben, die aber ganz eindeutig eine sehr negative Seite haben im Zusammenhang mit Zerstörung von Biodiversität. Und da, genauso wie das jetzt mit den regionalen Aspekten angesprochen worden ist, wieder das richtige Maß zu finden oder die Balance zwischen dem, was angemessen und gut ist und was auch die natürlichen Grundlagen ermöglichen und dem, was sie zerstören. Das scheint mir sozusagen eine ganz große und wichtige Kardinalfrage und das kann man im Prinzip auf ganz viele andere Bereiche auch übertragen. All diese Systeme, mit denen wir heute konfrontiert sind, in den unterschiedlichsten Bereichen, die sind menschengemacht. Die sind mittlerweile alle menschengemacht und insofern haben wir theoretisch auch die Möglichkeit, sie wieder umzusteuern. Das ist nicht was, was über uns gekommen ist.
Menschengemacht sind auch Nachrichten, Wetter und Verkehr, die wir jetzt kurz einschalten, hier im Saal einen Moment innehalten und uns gleich wieder zurückmelden. Immer schneller soll es gehen, keine Minute verlieren, ist die Losung. Das ganze Leben gleicht einem dahinbrausenden Eisenbahnzug. Nur am Ende der Vergleich, da merken Sie, das kann nicht von 2012, 2013 sein. Es ist ein Zitat des Nationalökonomen Gustav Schmoller von 1873. Alles wie immer. Herzlich willkommen zurück hier in der Landesvertretung Brandenburg zum Forum im Inforadio. Alles wie immer, da werden meine Gäste sicherlich widersprechen. Der Klimaforscher Hartmut Grassel, der Filmemacher Florian Opitz, die Biologin Beatrix Tappeser und die Politikerin Anita Tack. Aber ich würde gerne noch mal festhalten wollen, weil wir eben gerade von Frau Tappeser gehört haben, es geht um das richtige Maß. Gibt es auf Erden ein Maß, fragt Hölderlin. Was in Fragen der technologischen Beschleunigung, Hartmut Grassel, ist tatsächlich heute in der Qualität anders als in früheren Generationen, die sich auch einstellen mussten mit Kulturtechniken auf Beschleunigung?
Als vorhin davon gesprochen wurde, dass man die Kinder wohin bringen muss, dass die Schulen weit entfernt sind, dachte ich an mein eigenes Leben. Und ich stelle fest, dass es mein Prinzip war, seit 1971, und das habe ich durchhalten können, immer in Fußgängerdistanz zum Institut zu wohnen. Sie glauben gar nicht, wie das entschleunigt. Tja,
keine Frage.
Wenn Sie kommen und gehen können, wann Sie wollen, nicht irgendein Verkehrssystem. Und trotzdem habe ich 60 oder 70 Stunden pro Woche gearbeitet, fühlte mich aber nicht überfordert, weil ich mein eigener Herr war. Und das kann man schon organisieren. Allerdings bin ich natürlich ein privilegierter Mensch gewesen. Als Wissenschaftler an einem Max-Planck-Institut, der bei der Berufung vom Präsidenten gesagt bekam, Sie können machen, was Sie wollen, nur gut muss es sein.
Sehr gut.
Ja, in der Situation kann man natürlich leicht daherreden, wie man in Bayern sagen würde, wo ich herstamme. Das haben Sie ja längst gehört. Wenn ich aber zum Aldi gehe, was ich gelegentlich mache, und ich sehe, mit welcher hohen Geschwindigkeit die Verkäuferin oder die Kassiererin arbeiten muss, dann kann ich nur sagen, das ist unmenschlich.
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil es nämlich an dieser Stelle wichtig ist zu fragen, welche Rahmenbedingungen muss der Staat gewährleisten. Der Bestsellerautor und Managementberater Rolf Dobelli hat seine Zeitungsabos gekündigt, hat keine News-Apps auf dem iPhone und sagt, noch nie habe ich etwas Wichtiges verpasst. Ich will jetzt mal von Florian Opitz wissen, was er schon alles abgeschafft hat, seit er den Film gemacht hat. Aber wie privilegiert ist diese Position und wo kann sie trotzdem, so wie Pioniergehölze in einer Landschaft, etwas sein, woran sich dann andere andocken können?
Also die ist natürlich sehr privilegiert, die Position, weil die meisten von uns nicht die Möglichkeit haben, ganz auszusteigen. Ich habe ja in meinem Film auch zum Beispiel Alex Rühle, einen Redakteur aus der Süddeutschen Zeitung, interviewt, der ein halbes Jahr ohne Handy und Internet verbracht hat. Und das konnte er auch nur in seinem Job machen, weil ihn seine Kollegen da sozusagen durch die digitale Fastenzeit mitgetragen haben. In seinem Job kann er das schlichtweg nicht. Ich kann es in meinem Job schlichtweg auch nicht. Die Leute, die solche Alternativen gelebt haben in meinem Film, sind immer welche gewesen, die in einem ersten Leben genug Geld angesammelt haben. Also der ausgestiegene Investmentbanker von Lehman Brothers, der irgendwann mal die Schnauze voll hatte, ein halbes Jahr durch die Alpen gewandert ist und jetzt irgendwie auf einer Berghütte wohnt, der kann das natürlich, weil er im ersten Leben Boni gesammelt hat, also in diesem System mitgespielt hat. Oder eben der ehemalige Textilindustrielle Douglas Tompkins, der sich sehr verdient macht um Umweltschutz und die Entschleunigung in Patagonien, riesige Landstriche kauft und sie sozusagen renaturiert und als Nationalparks der Bevölkerung und dem Land wieder zurückgibt. Aber der kann das natürlich auch nur, weil er vorher Millionen, über Millionen gemacht hat und sozusagen die zweite Hälfte seines Lebens einem so positiven Ziel widmen kann. Und für die meisten von uns bleiben tatsächlich nur so kleine Strategien und natürlich politisches Engagement dafür, dass man die Ursachen dieses Systems, dieses Hamsterrads versucht anzugehen. Und da liegt die Verantwortung natürlich in der Politik, das gesellschaftlich wieder das richtige Tempo zu finden.
Also die Frage wäre jetzt erstens mal natürlich, woran erkennen wir, dass zu schnell ist? Das wäre ja interessant, wenn man mal zum Beispiel komplexe Strukturen sich anschaut und merkt, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist das, was ich an Zeit gewinne, durch eine erhöhte Geschwindigkeit an einer anderen Stelle schon längst wieder kompensiert.
Also wenn ich mich mal einmischen darf, Modelle kann ich jetzt nicht präsentieren, aber ich kann als Gesundheitsministerin Ihnen sagen, wie die Krankheitsstruktur ist. Und da ist es natürlich so, dass durch den Arbeitsdruck die beschleunigte Informationsgabe und Möglichkeit, Informationen umzusetzen, die Menschen verstärkt psychisch krank werden. Also Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein großes, großes Achtungszeichen, dass wir einen Riesenbedarf haben. Die Kinder zu den Kinderärzten gehen, die sagen, ich kann die gar nicht behandeln, die müssen in eine psychiatrische Betreuung. Das ist zum Beispiel ein Ergebnis dessen, dass diese Gesellschaft zu schnell und zu erbarmungslos funktioniert. Gar keine Frage. Was wir dringend brauchen, ist natürlich, wir brauchen Vorsorge. Vorsorge, dass die Menschen gar nicht erst so krank werden. Da gucke ich mir meine Arbeitsstätten an und sehe, dass da unbedingt der Arbeitsstress rausgenommen wird, also dass die Zeiten wieder von den Arbeitsprozessen wieder anders gestaltet werden, dass die Menschen mehr Pausen haben, dass sie sich reproduzieren können. Da müssen wir gegensteuern, da hilft uns die technologische Entwicklung. Auch ein positives Beispiel, sehr positiv will ich sagen, die Telemedizin. Ein Netzwerk, was wir in Brandenburg beim Aufbau sind, was wir geschaltet haben für Herzhochrisikopatienten, die auch aus verschiedenen Gründen zu dieser Herzerkrankung gekommen sind. Und wir vor allen Dingen in Brandenburg, wir haben es ja vorhin gehört, wir sind hier im Metropolenraum, aber in den ländlichen Regionen, in der Uckermark oder in der Lausitz oder im Westhavelland ist eine ländliche Region. Wir wären viel älter, das ist gut so, aber wir wären noch mehrfach krank oder chronisch krank. Und da hilft uns zum Beispiel die technologische Entwicklung, also wo ich über Computer oder über Telefon meine Daten an den Arzt geben kann und der mir Empfehlungen geben kann.
Beatrix Tappeser und dann Hartmut Grassel.
Das weist ja auch darauf hin, dass wir eigentlich viele Ideen haben und wüssten, wohin wir gehen könnten, sollten, müssten, um da für alle eine bessere Situation zu schaffen. Das ist im Gesundheitsbereich so, das ist in vielen anderen Bereichen so, dass die Erkenntnis, also auch die wissenschaftlichen Daten und Fakten, sei es jetzt ja, das kann Herr Grassel sicherlich viel besser sagen als ich, im Bereich Klima, sei es im Bereich Biodiversität, eigentlich wüssten wir, wie es ginge. Und da ist die Wissenschaft an bestimmten Stellen auch ziemlich einig. Und trotzdem klafft es. Und das ist für mich immer wieder das Problem, wo ich auch dran knabbere und wo ich auch manchmal wirklich nicht weiter weiß. Es klafft auseinander. Es gibt überall Graswurzelbewegungen, Bewegungen von unten, die versuchen, das aufzugreifen und zu leben. Aber dass eine Politik das wirklich übernimmt und Randbedingungen schafft, die das viel besser ermöglichen würde und damit auch wieder eben eher ein menschliches Maß einführen würde, das ist mir leider nicht bisher begegnet.
Frau Tappeser hat indirekt das schon angesprochen, was ich sagen wollte. Ich komme zurück auf die fehlenden politischen Strukturen im internationalen Bereich. Warum muss einer in Deutschland so schuften mit Sekundenbruchteilen? Weil es an anderen Teilen dieser Welt extrem niedrige Löhne gibt. Und dass es diese extrem niedrigen Löhne gibt, hat auch damit zu tun, dass wir keine internationalen politischen Strukturen und Institutionen haben, die so ähnlich wie das die Europäische Union schon gemacht hat, Souveränitätsverlust hinnehmen. Wir wissen alle, wir Deutschen und auch die Briten, dass wir einen Teil unserer Souveränität in Brüssel abgegeben haben, und dass die Richtlinien von dort kommen, deswegen funktioniert es in Europa noch viel besser als woanders. Aber wenn Sie bei internationalen Verhandlungen sind, so wie ich das früher war, zum Beispiel bei der Verhandlung zum Kyoto-Protokoll, dann werden Sie feststellen, dass die Schwellenländer absolut auch nicht das klitzekleinste Stückchen Souveränität abgeben wollen. Und ohne diesen Verlust an Souveränität, an eine internationale oder übernationale Institution, kriegen wir dies nicht in den Griff.
Dieser Blick in das ganz Große, also in die globale Situation, in der es ja auch Länder gibt, die Angst vor einer man kann sagen, Zwangsentschleunigung haben, nämlich dass sie abgehängt werden, dass sie als uninteressante Gegenden der Welt zählen. Das ist ja ein Phänomen, das man natürlich auch, und Anita Zack hat das angesprochen mit den unterschiedlichen Regionen im Brandenburgischen, auch da gibt es ja Befürchtungen, dass man sagt, na, die einen, die sind nicht nur schnell, sondern da sind auch die Wege kurz. Andere Gegenden, da sind die Wege lang und es ist langsam. Der Bürgermeister von Herzberg an der Elster, der sagt, ja, ich möchte beispielsweise Unternehmen interessieren für meinen Standort. Und die erste Frage, die ich höre, ist, wie viele Minuten brauche ich bis zum nächsten Autobahnanschluss?
Genau.
Und dann hat man die Strecke Richtung Dresden und dann hat man die andere große Berlin-München und dann winken die schon ab.
Also spannende Frage. Es ist nach wie vor so, Ansiedlungspolitik, wenn ein Unternehmen kommen soll, Gaskraftwerk bauen, was gerade nicht gelungen ist oder andere Fragen, ist natürlich die Frage, wie schnell komme ich hin, aber wie schnell komme ich auch wieder weg? Ne? Das ist, glaube ich, in Brandenburg im Augenblick gar nicht das Thema, weil große Industrien sind gar nicht unterwegs. Wir setzen sehr auf erneuerbare Energien. Wir sind jetzt das dritte Mal, darf ich heute noch mal sagen, das Land in der Bundesrepublik, die das dritte Mal den Leitstern für erneuerbare Energien als bestes Bundesland gekriegt haben, 2008, 2010, 2012. Sie klatschen jetzt, das ist wunderbar, aber Sie kennen ja auch die andere Debatte, Kohleverstromung und CO2-Ausstoß. So, wir haben in Brandenburg sehr unterschiedliche Regionen und wir haben die Linke hat ein Leitbild gemacht mit dem Ansatz, die Potenziale der unterschiedlichen Regionen zu analysieren und die nutzbar zu machen. Und da kann ich nur noch mal sagen, die ländlichen Regionen müssen stärker in die Regionalisierung gehen, regionale Wirtschaftskreisläufe, was die Landwirtschaft betrifft, was den KMU-Bereich, also kleine und mittlere Unternehmen, die sind, dass sie wirklich auch in die Vernetzung gehen und sagen, das, was wir produzieren, wollen wir nach Möglichkeit auch in der Region absetzbar machen und stärker die Regionalkreisläufe aufzubauen, Wertschöpfung in der Region zu lassen. Ich kann das wunderbar an Beispiel deutlich machen. Wir haben ja, bin ja auch für den Naturschutz und für Umweltschutz zuständig. Wir haben 15 sehr große und sehr unterschiedliche Großschutzgebiete, also ländliche Schutzgebiete. Biosphärenreservate sollen Modellregionen für nachhaltige Entwicklung sein. Und die sind sie in vielen Fällen, werden sie immer besser, weil sie genau auf die regionale Entwicklung setzen und den regionalen Wirtschaftskreislauf über eigene Produkte, Vermarktung, den Naturtourismus und viele andere Fragen. Das klappt immer besser.
Unterschiedliche Geschwindigkeiten. Florian Opitz, Sie sind bis nach Bhutan gekommen und haben sich dort angeguckt, wie umgegangen wird, auch mit dem Zeitmanagement. Was davon lässt sich denn hier implantieren in unsere Gesellschaft, möglicherweise in der Lausitz in Berlin-Friedrichshain?
Also muss ich etwas weiter ausholen. In Bhutan gibt es ja seit fast 20 Jahren die Staatsphilosophie des Bruttonationalglücks. Das hört sich jetzt erstmal nach einem schönen Marketing-Gag an oder fast nordkoreanischer Propaganda. Und ich war sehr überrascht zu sehen, wie systematisch die Bedürfnisse der Bevölkerung, des Wohlbefindens der Bevölkerung erfasst werden in Umfragen und wie das eben tatsächlich versucht wird, in Politik des Landes umzusetzen. Das ist natürlich eigentlich was ganz natürlich sein sollte in jedem Land, aber irgendwie war es dann doch sehr revolutionär. Es ist ja vieles bekannt, was uns krank macht oder was falsch läuft. Und trotzdem macht die Politik im Grunde genommen im Großen und Ganzen so weiter wie bisher. Wir hatten diese Krise 2008. Es wurde viel darüber geredet, dass dieser Kapitalismus vielleicht nicht mehr so gut funktioniert und dass wir einiges dran ändern müssen. Und was passiert? Genau die gleichen Funktionsweisen sind wieder in Kraft gesetzt worden. Und das ist eben tatsächlich in Bhutan ein Stück weit anders, weil da tatsächlich regelmäßig jedes Jahr erhoben wird, was der Bevölkerung tatsächlich wichtig ist, was sie braucht für ihr Glück. Da zählen natürlich materielle Grundlagen dazu, da zählt die Gesundheit dazu, die Bildung, aber eben auch eine gute Beziehung zur Natur und zu Umweltschutz.
Und noch mal gefragt.
Und ganz wichtig ist eben, genug Zeit für sich und seine Nächsten zu haben, für das Leben in der Gemeinschaft. Das heißt in Bhutan ganz konkret 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlafen.
Sehen Sie irgendwo einen Ansatzpunkt, wo Sie diesen Gedanken bei uns implantieren können?
Ja, natürlich, eben indem man direkter versucht, den Willen der Bevölkerung in Politik auch zu messen, denn das Bruttonationalglück ist ja nicht Zufällig ist der Ausdruck sehr ähnlich wie das Bruttoinlandsprodukt. Das ist natürlich sozusagen eine Gegenformulierung. Da wird nämlich die Richtung des Staates nicht allein vom Wachstum oder vom Streben nach Wachstum bestimmt, sondern von der positiven Wirkung auf die Bevölkerung, vom Glück auf die Bevölkerung. Und die steht in der Verfassung festgesetzt über dem Wirtschaftswachstum.
Aber weil das eben gerade angesprochen wurde mit der Finanzkrise. Beatrix Tapeser, Sie sind auch Aufsichtsrätin einer genossenschaftlichen Bank, der GLS Bank. Gerade in der Finanzwelt, muss man sagen, hat ja nun die Beschleunigung extrem zugenommen. Man hat den Eindruck, nur noch Maschinen können überblicken, Bankmitarbeiter gar nicht mehr. Wie kann man im Bankgeschäft Formen des Bremsens implantieren, ohne sozusagen ganz hinten zu landen?
Also man kann das im Bankgeschäft eigentlich ziemlich gut, indem man bestimmte Geschäfte erst gar nicht tätigt. Also das, was Sie beschrieben haben mit den Maschinen, das sind ja bestimmte Spekulationsmaschinen, die versuchen aus kleinen Differenzen in Form von Kursen oder bei Aktienkursen einen entsprechenden Profit zu schlagen, also im Prinzip Geld mit Geld zu verdienen, indem man sagt, diese Geschäfte machen wir nicht. Und das ist einer der Grundpfeiler der GLS Bank. Die Bank ist ja, dann ist das auch wieder ein bisschen paradox, seit der Finanzkrise extrem gewachsen. Das heißt, auch da musste dann plötzlich eine gewisse Schnelligkeit an den Tag gelegt werden, damit all die neuen Kunden, die plötzlich angefangen haben, darüber nachzudenken, wem geben wir eigentlich unser Geld und welche Strukturen unterstützen wir damit? Denn indem man es am Bankschalter abgibt, ist das Geld ja nicht aus der Welt, sondern das Geld tut bei der Bank was. Und je nachdem, welche Bank man wählt, tut die Dinge, die man vielleicht gut findet und andere Dinge, die man gar nicht gut findet und die man eigentlich auch nicht unterstützen will. Aber viele von uns haben sich ja auch lange keine Gedanken darüber gemacht, wie das so miteinander verknüpft ist. Das heißt, ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass die GLS Bank in bestimmte Wirtschaftsbereiche, nachhaltige Wirtschaftsbereiche, das sind die erneuerbaren Energien, die wir schon angesprochen haben. Das ist natürlich der ganze Bio-Bereich, also sowohl die ökologische Landwirtschaft, aber auch die Bio-Lebensmittelwirtschaft. Das ist der Bildungsbereich, der ist auch ganz wichtig. Und da sind auch soziale Initiativen, also auch zum Beispiel neue Formen von Mehrgenerationenwohnen, von Pflege im Alter, was auch alles man da an Punkten anführen kann, dass das Bereiche sind, in denen die GLS Bank vorrangig investiert. Und so kann man da eine ganze Menge Geschwindigkeit rausnehmen und auch zwischen den Bankmitarbeitern und den Projekten, die unterstützt werden, noch einen Bezug herstellen, dass die das wirklich kennen, was sie unterstützen.
Wir wollen jetzt wissen, ob Menschen im Stau stehen, was das Wetter macht, das wir nicht so leicht beeinflussen können. Und es gibt aktuelle Nachrichtenschlagzeilen. Das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung und der Landesvertretung des Landes Brandenburg beim Bund: auf die Bremse treten oder weiter rasen. Wie bewältigen wir die technologische Beschleunigung? Mit der brandenburgischen Verbraucherschutzministerin Anita Tack, dem Klimaforscher Hartmut Grassel, der Biologin Beatrix Tapeser und dem Filmemacher Florian Opitz. Es gehört ja zu den Spielen, dass man ab und zu mal sowas reinwirft und sagt, stellen Sie sich mal vor, wie explosionsartig, wie beschleunigt sich unser Wissen entwickelt. Die Informationsmenge im Netz Anfang 2012 sollen jede Minute 1800 Terabyte neue Daten hinzugekommen sein. Wenn Sie das ausdrucken würden, beidseitig, wir wollen ja nicht nur eine Seite drucken, wir wollen ja ökologisch sauber sein, dann würde das einen Turm von 25 Kilometer Höhe ergeben. Können Sie sich auch nicht vorstellen. Wir haben zwei Mikrofone im Raum, die sind jetzt ein bisschen hier vorne, aber der Kollege wird sie Ihnen reichen.
Herr Kassel, ich möchte gerne eine Sache aufgreifen, die Sie angesprochen haben mit der Weltregierung. Mhm. Ich halte die Idee für nicht praktikabel, weil ich möchte meine Souveränität nicht abgeben. Ich möchte vor allen Dingen, weil ich in Brandenburg lebe, zum Beispiel meine Souveränität auch nicht an Frau Tack abgeben. Weil ich habe seit 10 Jahren ein Passivhaus, was abwasserlos ist und was mit erneuerbaren Energien versorgt wird. Und Sie wissen ja, ein abwasserloses Grundstück in Brandenburg kann Ihnen schnell 26 Polizisten vor der Haustür bescheren, um zwangsangeschlossen zu werden. Aber Spaß beiseite. Die Frage ist, was mich beschäftigt, warum tun wir eigentlich nicht, was wir wissen bei der Nachhaltigkeit? Das ist ja heute auch schon immer angeklungen. Und meine Frage an Sie, Frau Tack, Warum setzen Sie nicht auf ökologischen Landbau? Wir haben Anbausysteme in der Welt, in China, in Mittelamerika, die sind wesentlich effizienter im ökologischen Landbau als der industrielle Landbau, den wir in Brandenburg gegenwärtig haben. Es ist in Brandenburg viel leichter, mit einer großen Biogasanlage Humus zu verbrennen und damit sehr viel Geld, als faktisch mit einem Agroforstsystem Humus aufzubauen.
Wollen Sie direkt darauf antworten, auf diese Frage?
Ich kann es versuchen. Ich werde Ihre Frage nicht ganz schlüssig beantworten können, weil Sie wissen, wir sind in Brandenburg eine Koalition, da hat man einen Koalitionspartner und der größer ist und der schon 20 Jahre in Brandenburg regiert, der hat für sich entschieden, also Biolandbau wird in Brandenburg gerade nicht gefördert. Ne? Was Sie aber beschrieben haben, zum Beispiel, wie können wir Ressourcen besser nutzen, hat ja was zum Beispiel Maisanbau, Rapsanbau, schnell nachwachsende Rohstoffe für die Biogasanlagen, die wir zuhauf haben in Brandenburg. Ich finde, es gibt da viele Fehlentwicklungen und die Anreize sind einfach die falschen. Wenn die Landwirte für den Maisanbau das meiste Geld kriegen, was logischerweise in dem Fall mal aus der EU gesteuert wird, dann sind es eben Fehlanreize. Die kann ich überhaupt nicht korrigieren, sondern die Bauern werden zu Energiebauern, weil sie damit ihren Unterhalt besser verdienen können, als wenn sie Kartoffeln anbauen. Die sind aus Brandenburg so gut wie schon weggewandert.
Ihr Stichwort von der Vorsorge aufgreifend, insbesondere haben Sie beschrieben, dass auch bei Kindern, bei Schulkindern psychosomatische Störungen auftreten. Ich frage Sie, kennen Sie die Ursachen? Haben Sie Studien gemacht, aus denen hervorgehen kann, woran das liegt? Ich biete Ihnen ein Modell an oder eine Maßnahme, nämlich das Grassel'sche Phänomen, einfach mal die Kinder dazu anzuhalten, ihr Handy, ihren PC oder ihren Fernseher nicht anzustellen. Vielleicht würde das schon was helfen. Und direkt eine Maßnahme, die ich Ihnen auch empfehlen würde. Die Lärmwirkungsforscher haben festgestellt, dass insbesondere nachts erhebliche Schäden gerade bei Kindern eintreten. Wäre es nicht für die Landesregierung angezeigt, sich für einen Fluglärmschutz zwischen 22 und 6 Uhr einzusetzen?
Könnten wir es irgendwie schaffen, per Gesetz dafür zu sorgen, dass der Werbungsmüll per Papier aufhört und nur noch alles Elektronische gemacht wird? Dann schalten wir unsere Handys ab und müssen es uns nicht ansehen. Ich muss ständig das Papier aus dem Postkastel in die blaue Tonne werfen. Das stört mich.
Gut. Wir gehen jetzt hier weiter.
Ich habe eine Anmerkung zu dem Bankenwesen in Deutschland. Ich glaube, dass wir hier kaum von der Entschleunigung irgendwie zurücktreten werden, weil Geld regiert nun mal die Welt und die Gier regiert auch die Welt. Und wir sind alle dieser Gier verfallen, mehr oder weniger. Der eine in dem Bereich, der andere in jenem. Und das ganze Diskutieren darum bringt uns relativ wenig, weil die Maxime ist nun mal die Geldvermehrung. Und die Lustvermehrung und die Konsumvermehrung. Und das ist irgendwie in unserer Gesellschaft so verankert, dass sich da kaum was ändert.
Ich glaube, es ist wissenschaftlich längst erwiesen, dass alle Maßnahmen ökologischer Natur nicht greifen werden, um die bedeutenden Klimaveränderungen, aber auch sonstigen Veränderungen zu stoppen, die unser Raumschiff Erde bedrohen, wenn wir nicht unseren Lebensstil generell ändern. Deswegen stellt sich bei allen Diskussionen, die ich erlebe, immer wieder die Metafrage, die übergeordnete Frage, was ist das, was uns zusammenhält? Und ich möchte gleich die Antwort geben, philosophisch, die schon Epikur, der längst vergessene und nicht umgesetzte Philosoph,
so vergessen
hat.
Ist er nicht.
Naja, wenige.
Einige hier im Raum kennen.
Wenige. Man hört immer so viel von anderen Philosophen. Die Frage nach dem Sinn, die er schon jung gestellt hat, die andere Philosophen, große Psychologen gestellt haben, wird von der Politik nicht gestellt. Und das ist auch die Frage, die Europas Zukunft betrifft. Das heißt, was kostet eigentlich unsere Freude, unsere ganz persönliche Freude? Und das Metathema ist auch Gesundheit. Denn es gibt keine Gesundheit ohne körperlich, geistige, seelische und soziale Freude. Definition der WHO. Und dieses Metathema findet in der Politik nicht statt.
Die Frage stellt sich natürlich, ist das eine Aufgabe für die Politik oder ist das eine Aufgabe für die Zivilgesellschaft? Es könnte ja durchaus auch sein, dass die Frage nach dem Sinn und auch die Frage nach der Freude nicht unbedingt in parlamentarischen Abstimmungsprozessen herausgefiltert werden müsste.
Wir wollen ja nicht so, dass sie keinen Biologismus treiben, aber es ist ja auch das Prinzip der Evolution nach Versuch und Irrtum. Und das scheint mir ein bisschen auch in der Politik zu wirken. Erstens, weil ja die Politiker immer so ein bisschen vor allen Dingen von Wahl zu Wahl denken und auch handeln. Und zum Zweiten, es ist ja alles eigentlich bekannt. Ja, wir hatten schon x Ergebnisse und Zusammenfassungen und Kommissionen, Klimakonferenzen und so weiter. Aber was sind die Triebfeder? Eigentlich sind es Katastrophen. Wir hatten, als es in Tschernobyl krachte, wurde in der damaligen BRD das Ministerium für Umweltschutz und Reaktorsicherheit gegründet. Als es im Buch Fukushima wackelte, hat Angela Merkel sich besonnen, dass es doch lieber ist, also besser ist, wenn man von der Kernkraft Abschied nimmt und so weiter. Jetzt haben wir die riesigen Maisflächen, die dort zum Bauernsterben geführt haben und zur Bodenerosion. Und nun beginnt unsere Frau Ministerin nachzudenken.
Ja, also ich möchte irgendwie mal was dazu sagen, dass wir vielleicht überhaupt gar nicht in einer beschleunigten Welt leben. Das ist ja irgendwie komplett ausgeschlossen worden von dieser Diskussionsrunde. Also ich persönlich möchte mal anmerken, dass man das Ganze viel vielschichtiger sehen sollte. Also sind psychische Erkrankungen tatsächlich daher, dass die Welt irgendwie schneller geworden ist? Oder können wir nicht viel genauere und gezieltere Diagnosen stellen, als wie es vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall gewesen ist? Hat sich unser Augenmerk nicht deswegen darauf gerichtet und nicht, weil eigentlich nur die Welt schneller geworden ist oder das, was wir als Beschleunigung ansehen? Das Einzige, was doch schneller geworden ist, sind die Maschinen und dass ich irgendwie schneller von Berlin nach Köln reisen kann. Da ist doch aber eigentlich ein super Vorteil, brauche ich nicht mehr ganz so lange.
Ich habe eine Frage an Herrn Krassel und auch an Herrn Opitz. Und zwar hat der Herr Krassel vorhin seine Wochenarbeitszeiten erwähnt, 55 Stunden, 60 Stunden, 70 Stunden. Da kam dann von der Dame hinter mir, sie ist nicht mehr da, ich kann es also so offen sagen, ein Raunen. Er hatte bestimmt nicht nebenher noch einen Haushalt zu managen. Ich würde gern diesen Gedanken von Ihnen nochmal beleuchtet wissen vor dem Hintergrund unserer heutigen Themenstellung. Also Kinder, Haushalt, Berufstätigkeit beider Elternteile und was hat das mit Beschleunigung und Entschleunigung zu tun?
Dann würde ich sagen, an der Stelle, weil direkt angesprochen, beginnen wir.
Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Teil, der mein Leben zumindest sehr stark beschleunigt, dass ich eben zwei Kinder habe oder ich mit meiner Frau zwei Kinder habe. Beschleunigt natürlich, weil wir beide versuchen sozusagen auch ein großes Stück Zeit für die Kinder eben da zu sein und eben nicht in der klassischen Rollenverteilung mehr sind, dass die Frau zu Hause auf die Kinder aufpasst und der Mann arbeiten geht. Und das eben in Verbindung mit einem freiberuflichen Leben, wo ich nicht, wie Sie eben gesagt haben, mal kurz 6 Wochen weggehen kann und darüber entscheiden kann, sondern dieses freiberufliche Leben, das ist manchmal tatsächlich noch in einem stärkeren, da ist man tatsächlich in einem stärkeren Hamsterrad, als wenn ich zum Beispiel angestellt bin, weil ich sozusagen jeden Monat von neuem gucken muss, wie ich meine Miete bezahle. Und man muss sich eine ganze Menge Strategien überlegen, wie man sozusagen mit dieser Beschleunigung klarkommt. Und 60, 70 Stunden zu arbeiten, das könnte ich nur, wenn ich mich zu Hause nicht blicken lassen würde, ganz klar.
Das möchte ich aber erst noch wissen, wie das mit dem Haushalt bei Hartmut Krassel war.
Ja, jetzt sind alle gespannt und dann kann ich nur sagen, ich bin auch Hausmann. Ich koche, ich spüle ab.
Was wollen Sie in, was wir heute diskutiert haben, weiter jetzt angehen?
Also es hat mich eine Bemerkung betroffen gemacht. Diese Ablehnung einer Weltregierung, obwohl ich das Wort überhaupt nicht in den Mund genommen habe. Ich habe damit gemeint, dass wir für die großen internationalen und globalen Probleme ein Institutionenkorsett brauchen, damit es auch richtig behandelt wird. Und ich gehöre nicht zu denen, die Politiker-Bashing machen. Ich war selbst in 2 Enquete-Kommissionen, habe den Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen der deutschen Bundesregierung 2-mal geleitet. Und ich weiß, wie schwer politische Entscheidungen sind. Also verglichen mit dem, was in anderen Ländern läuft, sind wir eigentlich sehr gut dran. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Warum haben wir die Energiewende? Weil es die Zivilgesellschaft gegeben hat, die 30 und 40 Jahre lang gegen die Großen, die Mächtigen, millimeterweise das eigene Geld investiert haben, nachdem Politiker die Schräubchen so gedreht haben, dass das, was vorher angesprochen worden ist, auch bedient werden konnte, nämlich Verdienst mit erneuerbaren Energien zu haben. Wenn das nicht gekommen wäre über das Erneuerbare Energiengesetz und noch früher über das Einspeisegesetz der Kohlschen Regierung, hätten wir doch von Frau Merkel überhaupt keine Energiewende ausgerufen bekommen. Das hat die Zivilgesellschaft organisiert.
Beatrix Tapieser über die Frage, was steht jetzt an?
Aus meiner Perspektive ist es wirklich ganz wichtig, nochmal das Stichwort Lebensstiländerung. Und Sie hatten ja vorhin unter anderem angesprochen, so nach dem Motto, Geld regiert die Welt und die Gier und da kann man nichts eigentlich nichts ändern. Und es ist eigentlich erst Ende der 90er Jahre, ist der vorhin schon zitierte Internethandel überhaupt erst erlaubt worden. Das heißt, was ich schon am Anfang gesagt habe, das waren menschliche Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass innerhalb von 12, 14 Jahren wir unser Finanzsystem mit dieser Form der Deregulationen, die da passiert sind, so vor die Wand gefahren haben, wo wir jetzt alle drunter leiden. Das heißt aber umgekehrt auch, dass es Entscheidungen gibt und geben kann und im Prinzip wüssten wir, wie sie aussehen, die das ein Stück weit wieder verändern könnten. Das ist natürlich ein Appell an die Politik auch, da endlich mal wirklich Butter bei die Fische zu tun, wie man sagen könnte. Aber auch, und da denke ich, muss sich auch jeder selber und jede selber an die Nase fassen, wo tragen wir auch dazu bei oder wo haben wir Erwartungshaltung, dass eben auch alles bei dem Discounter so schnell an der Kasse vorbeigezogen werden muss, weil wir da auch nicht länger als 10 Minuten in der Schlange stehen wollen.
Weil es billig ist.
Oder weil es billig ist, genau. Also ich meine, Lebensmittel sind sowieso viel zu billig. Also wenn auch da die externalisierten Kosten reingerechnet würden, dann sähe das auch ganz anders aus. Aber auch das wäre eine neue Diskussion. Und es stimmt natürlich, dass wir teilweise durch Katastrophen nochmal irgendwie da wieder geweckt werden. Ich habe lange am Öko-Institut in Freiburg gearbeitet und sozusagen die Wachstumsschübe am Öko-Institut waren auch die Katastrophen. Also weil dann plötzlich nochmal deutlicher wurde, dass man diese Form von anderen Ansätzen und Entwicklungen und entsprechende Projekte brauchte, damit man überhaupt ein Stück weiterkam. Und ich kann Ihnen als letzten Punkt nur sagen, ich bin mit dem Zug angefahren. Ich besitze kein Auto und ich empfinde das mittlerweile als einen großen Luxus, dass ich kein Auto habe, dass ich mich um nichts zu kümmern brauche, dass, wenn es denn notwendig ist, ich ein Carsharing-Auto nehmen kann. Und das sind so, das muss man mal ausprobieren. Und dann merkt man, dass da ganz andere Qualitäten drin liegen als mehr desselben oder dann die ganze Welt in einen Computer sperren.
Sehr häufig ist in dieser Diskussion die Politik angesprochen worden. In der Zeitschrift Cicero hat Franz Müntefering, der frühere SPD-Vorsitzende, die zunehmende Beschleunigung gegeißelt als eine Gefahr für die Demokratie, denn Zeit zum Diskutieren und Nachdenken ist für die parlamentarische Arbeit sehr wichtig. Frau Tack, als Verbraucherschutz- und Gesundheits- und Umweltministerin im Konzert der anderen, welche Chancen, welchen Raum hat Politik, um zu gestalten? Und wo braucht Politik dann doch wieder die Zivilgesellschaft, die sie antreibt, gegebenenfalls korrigiert?
Also kluge Politik sollte immer auf die Zivilgesellschaft hören, sollte auf die Möglichkeiten der Volksgesetzgebung, Volksinitiative, Volksbegehren und Volksabstimmung hören. Das haben wir jetzt gerade in Brandenburg nochmal qualifiziert, dass es da bessere Bedingungen gibt. Zivilgesellschaft mit Politik, mit Experten, mit allen, die zum bestimmten Thema was sagen wollen und was zu sagen haben, sind nach bestimmten Schwerpunkten, haben wir ein Dialogverfahren durchgeführt mit einem großen Interesse, meine ich schon, und sehr vielfältigen Interesse. Und daraus speisen wir das, was wir gerne in die Zukunftsstrategie für Brandenburg niederlegen wollen. Es ist ja ein Prozess, eine Nachhaltigkeitsstrategie, die dann auch immer wieder verändert werden muss, völlig klar. Und da setze ich sehr darauf, dass wir viele kluge Ideen haben, die wir da unterbringen und einbringen werden und Politik die Aufgabe hat, dies einen Prozess zu führen und auch zu einer Entscheidung zu bringen.
Das Forum im Inforadio auf die Bremse treten oder weiter rasen. Heute mit der Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, Anita Tack, Hartmut Grassel, ehemals Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg, Beatrix Tappeser, wissenschaftliche Direktorin beim Bundesamt für Naturschutz in Bonn und dem Filmemacher und Autor Florian Opitz. Der Dokumentarfilm Speed ist demnächst auf DVD zu erreichen, weil ja der Eindruck entstand, dass Leute, die sagen, eigentlich können wir die Beschleunigung ganz gut handeln, heute nicht auf dem Podium waren. Zum Schluss ein kleines Zitat: Vielleicht ist die Beschleunigung nicht zuletzt deshalb so unbeliebt, weil sie uns mit der Nase darauf stößt, dass jede Vereinfachung immer auch irgendetwas anderes komplizierter macht. So heißt es bei Katrin Passig und Sascha Lobo in ihrem Buch Internet, Segen oder Fluch, erschienen bei Rowohlt. Das Zitat geht weiter, also irgendetwas anderes komplizierter macht, und sei es nur, indem die gewonnene Lebenszeit den Menschen dazu anstachelt, sich neue Kompliziertheiten auszudenken. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Applaus